Urologisch, der Urologie-Podcast mit freundlicher Unterstützung der Desitin Arzneimittel GmbH.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im Urologisch-Podcast. Hier ist Christian Wülfing, Urologe aus Hamburg-Altona, und ich freue mich, dass wir unsere kleine Podcast-Serie über das Thema Urolithiasis, Harnsteine fortsetzen und heute einen weiteren wahnsinnig bekannten, guten Experten zu dem Thema. Er lacht hier schon vom Bildschirm mich an. Aber ich habe recht, es ist nämlich Professor Thomas Knoll aus Sindelfingen. Hallo lieber Thomas.
Hallo Christian, ich habe lachen müssen, weil ich Angst hatte, dass du sagst, ein besonders gut aussehenden, aber das
kommen und ja, das natürlich auch.
Ist zumindest näher an der Wahrheit geblieben.
Anders als die Zuhörenden kann ich dich ja jetzt auch sehen in unserem Gespräch. Aber die dich kennen, wissen, dass das natürlich auch auf dich zutrifft. Aber rein fachlich würde ich mal sagen, bist du jemand, wenn ich das mal dir abnehmen darf, die Selbstvorstellung, der neben seinem Chefarztjob in Sindelfingen wirklich über viele, viele Jahre sehr, sehr aktiv geforscht, gearbeitet, operiert hat, die Wissenschaft vorangetrieben hat, viele auch Auszeichnungen, Ehrungen, Preise bekommen hat für das Thema Urolithiasis. Ne? Du hast wirklich da immer viel gemacht an deiner Alma Mater in Mannheim, aber eben auch in deiner Funktion und Tätigkeit während der Sindelfingen-Zeit in verschiedensten Gremien. Und bitte erzähl uns nochmal ganz kurz, wie du es selber ergänzen würdest, oder kann man das einfach so stehen lassen?
Ich glaube, das kann man so stehen lassen. Die Steine und die Endourologie waren immer mein Hobby und das habe ich, wie man das bei anderen Hobbys auch macht, immer versucht zu pflegen bis heute.
Genau, ja, absolut. Wir haben uns gerade noch auf einem EAU-assoziierten Kongress getroffen letzte Woche, also dem Europäischen Roboterkongress. Das hat heute mit dem Thema nichts zu tun. Aber da hast du mir erzählt, dass du inzwischen auch bei der EAU sehr weit oben bist, also auch dort. Vielleicht kannst du das noch kurz kommentieren, was du dort genau machst. Und ich glaube, auch da kannst du deine Expertise im Bereich Steine einbringen. Und vielleicht sagst du bei der Gelegenheit noch mal einmal was zur geplanten neuen Leitlinie zu den Steinen auf der deutschen Seite. Was auch immer Leitlinie.
Mache ich gerne. Also bei der EAU bin ich seit April Boardmember und bin da zuständig für das sogenannte Section Office, die EAU nicht so gut kennen, oder die Struktur. Es gibt verschiedene Sections für verschiedene Schwerpunkte. Es gibt die Steine beispielsweise, aber es gibt eben auch Andrologie, es gibt die Robotik, wo wir uns letzte Woche getroffen haben. Und da habe ich quasi die Steuerungsfunktion. Gar nicht mehr so viel Steine, sondern eher so einen Überblick und die Möglichkeit, die einzelnen Gruppen zu entwickeln, zu unterstützen, ein bisschen zu steuern manchmal. Und das ist eine sehr spannende Tätigkeit, auch was Neues für mich wieder. Und zur Leitlinie, ich glaube, es bleibt eine S2-Leitlinie, wenn ich richtig informiert bin. Und ich glaube auch eine S2K ist aktuell in der Überarbeitung. Ich habe vorletzte Woche nochmal mit dem Andreas Neisius, der aktuell der Arbeitskreisvorsitzende im DGU-Arbeitskreis ist, gesprochen, und der Plan ist, nach dem DGU, also übernächste Woche, mit dem Organigramm nach außen zu gehen, in verschiedenen Arbeitsgruppen, und das Ziel ist, bis zum DGU 25 dann die neue Leitlinie fertig zu haben.
Und ich kann sagen, liebe Zuhörende, wir planen den vierten Teil dieser schönen Serie schon jetzt zum Thema Aktualisierung der Leitlinie. Das wird naturgemäß noch ein bisschen dauern, bis diese Folge kommt. Aber wenn Sie sich das vormerken wollen, freuen wir uns. Und damit sind wir mitten im Thema, lieber Thomas. Wir haben von den Inhalten dieser Serie schon mit dem Kollegen Dr. Straub aus München und dem Kollegen Dr. Westphal aus Krefeld gesprochen und haben da so die Bereiche Nachsorge, Standardtherapien, Risikogruppierung von Steinerkrankungen, aber auch sozusagen Folgeerkrankungen von Steinerkrankungen gesprochen. Und wir wollen uns heute mal gemeinsam so ein bisschen ein Spezialthema rausgreifen, und das ist die Zystinurie. Da heißt es immer so, das ist die häufigste unter den seltenen Steinerkrankungen. Vielleicht können wir das mal zum Einstieg nehmen. Und ich kann irgendwie nur sagen, ich erinnere mich dunkel an meine Facharztprüfung, ist ja ein bisschen her, und an meine Zeit auch an der Uniklinik Münster, wo noch viel ESWL damals gemacht wurde und wo ich mit Zysteinstein und Zystinurie immer so zwei, drei Sachen verbunden habe, nämlich schwach schattengebend und hart, schwierig zu zertrümmern. Und das ist so, dass ich oute mich hier als nicht so unbedingt tipptopp in dem Thema, weil es natürlich auch im Alltag selten ist, ne? Insofern hilf uns, frisch uns auf, lieber Thomas, mit diesem Thema.
Jetzt hast du sehr viele Fragen gestellt oder auch vielleicht gar keine. Deswegen versuche ich einfach mal ein bisschen was zu erzählen zur Zystinurie. Selten ja, also es geistert immer so 1% aller Steine durch die Literatur. Ich glaube, wenn man die Kinder rauslässt und nicht in Regionen arbeitet, in denen die Steine vermehrt vorkommen, zum Beispiel im Mittleren Nahen Osten, dann ist 1% wahrscheinlich noch ein bisschen hoch sogar. Ist eine angeborene autosomal rezessiv vererbte Erkrankung, häufig aber auch spontan Mutationen, gerade wenn es Westeuropäer betrifft. Und betrifft die Rückresorption von vier Aminosäuren. ZOLA hat man es immer gemerkt früher, Cystein, Arginin, Lysin und Ornithin. Falsch rum aufgezählt. Und die einzigen, die Steine bilden, ist das Cystein. Also das ist das Problem. Es wird zu viel Cystein ausgeschieden und kommt dann durch Überschreitung des Sättigungsprodukts zur Steinbildung. Schwach schattengebend hat man so im Kopf, ja. Schwach schattengebend ist aber heute ja
Damals machte man
etwas.
noch nicht so viele CTs.
Genau, ne? Jetzt machen wir heute CTs und jetzt sehen wir nicht nur die Nichtschatten, die Schwachschattengebenden nicht mehr, sondern die Nichtschattengebenden, die nehmen wir auch nicht wahr, die Hansoresteine, weil sie eben alle zu sehen sind im CT. Und man müsste dann tatsächlich die Hounsfield-Units, die Dichte messen, um da zumindest mal die Hansoresteine rauszufischen. Beim Cystein wird es schwieriger.
Wollte ich gerade fragen, funktioniert das mit Hounsfield?
Nee, also es gibt ja die Möglichkeit von Dual Energy CT. Da heißt es immer, da würde man nah rankommen. Wir haben keins, keine eigene Erfahrung dazu. Aber ich glaube, dass man das nicht sauber trennen kann von einem harten Calciumoxalatstein. Zu deiner Frage der ESWL und harte Steine. Es ist so, dass man, wenn man sich mit CT-Diagnostik befasst, mehr als die Steingröße und sogar mehr als die Hounsfield-Units aus dem CT rauslesen kann. Also es gibt eigentlich ganz gute Algorithmen, die aber noch nicht so richtig in der klinischen Routine angekommen sind, wo man auch Strukturen bestimmen kann. Gibt es auch bei Nierentumoren, wird das zum Teil auch angewendet. Und da ist es tatsächlich so, dass die Zysteinsteine zwei verschiedene Kristallisationsformen haben. Und die einen, die sind dann doch relativ weich und sprechen auf die ESWL an, aber die größere Gruppe, die sind tatsächlich hart und sind meist die ESWL-Versager.
Vielleicht bei der Gelegenheit jetzt, keine Ahnung, macht ihr noch ESWL?
Ja, wir machen ESWL, wir haben auch noch eine ESWL, aber die Behandlungszahlen liegen deutlich unter 100. Und
Weil
das.
meine Frage wäre jetzt, es ist schön und gut, wenn wir jetzt hier die Tipps und Tricks der ESWL und so weiter, aber vermutlich ist ja doch die Zeit eher so auf Seiten der endourologischen Steintherapie. Und sag mal, du bist ja jemand, also wir haben jetzt über Röntgen und so weiter. Kann man denn so einen Zystinstein auch endoskopisch erkennen? Also,
Ja, also man kann ihn.
denn ich sag mal so, die sehen ja nicht alle gleich aus, ne?
Das stimmt, genau. Also der Olivier Traxel aus Paris hat mal vor ein paar Jahren so einen Atlas rausgegeben. Da hat er sogar Mischsteine beschrieben. Das finde ich vielleicht ein bisschen hochgegriffen. Aber mit einer gewissen Erfahrung kann man schon den Calciumoxalat-Monohydratstein vom Harnsäurestein, vom Infektstein, vom Cystinstein unterscheiden. Und eigentlich sehr eindrücklich ist es, wenn man den Stein, was man ja üblicherweise tut, zumindest bei einer retrograden Steintherapie mittels UAS mit dem Laser behandelt, dann riecht man den Stein, weil der Stein dann tatsächlich also Schwefelwasserstoff abgibt. Und wie das riecht, wissen wir aus von den Stinkbomben. Und der Grund ist, dass das Cystein aus zwei Cystein-Aminosäuren besteht, die mit einer Schwefelwasserstoffbrücke verbunden sind. Und diese Energie, die Laserenergie, spaltet das und den Schwefelwasserstoff riecht man. Also wenn man dann in den Endo-OP reinkommt, dann kennt man die Steinanalyse.
Und wenn die Statistik stimmt, muss es ja in einem von 100 Fällen der Laserlithotripsie dann stinken, wenn es ein.
Manchmal stinkt es aus, hat andere
Ja, genau.
Gründe.
Okay, lustig. Okay, wir waren so ein bisschen jetzt bei Epidemiologie und Zahlen und Pathophysiologie und sogar Sulfidbrücken. Hätte ich gar nicht gedacht, dass wir über solche Dinge hier noch sprechen, aber es ist toll. Und wir wollten mal so ein bisschen vielleicht ja auch den Bogen spannen zu den anderen Vorträgen dieser Serie. Wir haben viel in den beiden anderen Folgen über Steinanalyse gesprochen. Und es ist ja so, Thomas, dass deine beiden Kollegen, meine anderen beiden Podcast-Gesprächspartner der Meinung waren, das wird alles viel zu selten gemacht. Und dabei ist es so relativ klar in den Leitlinien empfohlen. Wie würdest du das denn jetzt grundsätzlich bewerten? Schließt du dich der Meinung der anderen an? Und wie kann man eigentlich hier die Beziehung jetzt zu dieser Zysteinerkrankung oder Zysteinstein sehen? Welche Rolle spielt denn dort eigentlich eine Steinanalyse?
Also im Allgemeinen ist es sicherlich so, dass Steinanalysen häufig nicht gemacht werden, weil man natürlich auch immer damit argumentiert, da kommt der Herr Müller rein und der hat seinen einen Stein im Leben. Das ist ja zum Glück bei den meisten so. Trotz einer häufigen Erkrankung haben ja viele wirklich nur ein Steinereignis. Und wenn das dann der Calciumoxalat-Dihydratstein ist, dann kann man das wissen oder auch nicht. Es hat keine Konsequenz, der fällt in die Niedrigrisikogruppe. Man gibt dem so allgemeinen Advice, Trinkmenge erhöhen, regelmäßig trinken, mehr Bewegung etc. Das ist ja alles so ein bisschen Common Sense, was man dann empfiehlt. Schlecht ist natürlich, wenn das jemand ist, der durch die Stein Zusammensetzung eben nicht in eine Niedrigrisikogruppe fällt, zum Beispiel, weil er eine Cystinurie hat, aber vielleicht auch, weil er irgendeine andere seltene Stein-Zusammensetzung hat. Und das sehen wir tatsächlich schon häufig, dass Patienten mit einem Rezidiv-Steinereignis zu uns kommen, in der Regel dann auch erstmals zu uns kommen, weil wir es schon routinemäßig machen. Und dann stellt man die Diagnose von einer Cystinurie, die man dann schon hätte früher einfach stellen müssen. Das passiert schon. Und die Diskussion ist ja auch immer, wenn jemand Rezidivsteine hat, muss ich dann immer wieder eine Steinanalyse machen. Die ist ja jetzt auch im DRG-System nicht gesondert vergütet. Wenn man in die Literatur reinschaut, dann ist es schon so, dass es Veränderungen der Steinzusammensetzung gibt und das auch schon Sinn macht, da nachzuschauen.
Jetzt hast du eben auch mal kurz über Kinderurologie gesprochen. Und ich habe so eine zweigeteilte Frage. Also also ich habe es richtig verstanden, die Zystinurie, der Zystinstein ist per Definition eben eine Hochrisikosituation in diesem
Genau.
Setting, oder?
Genau. Also die,
Und
ja, Entschuldigung. Erst.
nee, sag.
Nee, also die Zysteinsteinbildner haben eine erheblich höhere Rezidivfrequenz als alle anderen, als fast alle anderen. Und damit ist es ganz klar eine Hochrisikosituation.
Und jetzt nochmal, du hattest eben so gesagt zum Anfang, jetzt wenn wir mal die kinderurologischen Steine rausnehmen, aber bleibt dann noch viel übrig, so von der
Ja, da
Verteilung?
bleibt überraschenderweise sehr viel übrig, weil die meisten Cystinuriker erst mit der Steinerkrankung evident werden, im zweiten, zum Teil auch erst im dritten Lebensjahrzehnt. Und das kann man sich gar nicht so genau erklären, weil es ja eine angeborene Erkrankung ist. Und ein Grund könnte sein, dass die Steintransportfähigkeit des kindlichen Harnleiters besser ist als beim Erwachsenen. Das weiß man auch so aus den Zeiten, wo noch viel ISWL gemacht wurde. Vor 20 Jahren hat man immer gesagt, es ändert sich auch gerade, aber vor 20 Jahren hieß es, Standardtherapie Steine beim Kind ist immer die ISWL, weil die ISWL gut wirkt, weil sie natürlich auch wenig Strecke zurückzulegen hat bis zum Stein, aber eben auch die Fragmente sehr gut abgehen. Und das könnte ein Grund sein. So genau weiß man es aber nicht.
Okay, da erinnerst du mich wieder an ein Schlagwort, was ich mal mitgenommen habe. Das finde ich hier gerade wieder, nämlich nach dem Motto, Zysteinsteine gehen besser ab als andere. Aber ich habe verstanden, per se stimmt das nicht. Es könnte sein, dass das eher am kindlichen Abgangssystem, Harnleiter etc. liegt. Ja?
So ist es also. Also für mein Verständnis ist ein Stein, egal aus was er besteht. Und er geht gut, aber nicht.
Okay. Thomas, jetzt erzähl doch noch mal ein bisschen so aus deinem Erfahrungsschatzkästchen. Ich meine, Wahrscheinlich hat jeder normalsterbliche Urologe den einen oder die zwei, drei Zystinsteinpatienten noch in Erinnerung. Aber wir sollten vielleicht nochmal darüber sprechen, warum eigentlich jetzt Steinanalyse wichtig ist oder zumindest, wie man eigentlich diese Patienten jetzt nachsorgt oder ihnen empfiehlt. Weil machen wir uns nichts vor, ich nehme das mal vorweg. Ich glaube, wir alle kennen diese Patienten, die auf Basis der Dinge, die wir gerade besprochen haben, nämlich häufige Rezidivsituation und so weiter, die haben echt eine lebenslange Steingeschichte eigentlich, oder? Ich weiß, dass du da auch ein paar,
Genau, also
ehrlich
jetzt
gesagt,
Rezidiv.
natürlich irre Beispiele hast.
Also rezidivierende Steinbildung mit wiederholten Steintherapien ist etwas, das kann man ja auch einfach glauben, ohne Studien, was mit einer reduzierten Lebensqualität einhergeht. Es geht aber auch einher mit chronischen Schäden, sprich einer Entwicklung von einer Niereninsuffizienz, Hypertonus. Viele Steinereignisse, viele Therapien, dann auch, ne, Harnleiterstrukturen, was dann alles so auftritt. Also das sind schon Patienten,
Entzündungen.
die zum Teil sehr leiden.
Die leiden sehr stark. Und wie kann man denn verhindern, dass diese Patienten in die Rezidivsituation kommen? Das sollten wir vorhin nochmal besprechen, weil das ist ja das A und O. Ich habe verstanden, in der Kette, man macht eine Steinanalyse oder kommt auf die Diagnose, ist vielleicht überrascht oder nicht überrascht, aber dann geht ja eigentlich die Arbeit erst los.
Genau, und da ist es tatsächlich so, dass bei den Zystinsteinen die Therapie eben nicht so 0815 ist wie bei fast allen anderen. Da gibt es einfach Dinge, die man wissen muss. Und die Patienten sind zum Teil auch nicht ganz leicht zu führen, weil sie ja oft dann so, ne, junge Menschen, Adoleszenten sind, die so ihre eigenen Vorstellungen vom Leben haben. Gibt verschiedene Säulen der Steinprävention bei der Zystinurie und ein ganz wesentlicher, so banal er klingt, ist die forcierte Diurese. Und da ist es tatsächlich so, dass die Patienten mindestens 2,5 Liter Urin produzieren sollen, besser mehr. Und dafür muss man schon ordentlich viel trinken und die sollen auch regelmäßig trinken. Das heißt, die müssen über den Tag verteilt trinken, die müssen aber auch nachts Diurese haben. Man weiß auch von anderen Steinerkrankungen, dass die Steinbildungsrate nachts am höchsten ist, weil man ja konzentrierten Urin hat. Und man sagt den Patienten, sie sollen zum Einschlafen so viel trinken, dass sie auch als junger Mensch einmal nachts wach werden, auf Toilette gehen und dann am besten am Nachttisch wieder ein Glas stehen haben, um zu trinken. Also das ist ganz wesentlich. Und was genauso wesentlich ist, ist die Urinalkalisierung. Und da ist es ja so, so bei der allgemeinen Steinprävention mit einem Alkalizitrat sagt man immer, man soll so zwischen 6,4, 6,8 pH, also immer noch im sauren Bereich sein. Bei der Zystinurie ist es anders. Da soll man über 7, besser sogar über 7,5 kommen, weil sich dann die Löslichkeit des Zystins verdreifacht. Also das ist ganz wesentlich. Das muss man dem Patienten erklären. Man muss denen auch erklären, dass der Urin-pH abhängig ist, natürlich auch vom Lifestyle, von der Ernährung. Das heißt, die müssen immer wieder auch ihren Urin-pH messen und müssen auch die Dosis des Alkalizitrats oder Natriumbicarbonat, je nachdem, was sie nehmen, dann auch anpassen. Das ist ganz wichtig. Und was man oft dann in der Klinik sieht, das hat man den Patienten schon oft erklärt, Aufnahme pH 5. Ne? Und da weiß man, das ist irgendwie schon mal, also eine der Säulen ist schon mal nicht befolgt worden. Und dann dazu ist es so, dass die eine gewisse Anpassung der Ernährung hilfreich ist, sprich eine proteinarme und kochsalzarme Ernährung. Schmeckt so mittellecker, ne? Kann man sich auch vorstellen, dass es mit der Compliance schwierig ist, aber das ist hilfreich. Und wenn die Patienten darunter immer noch Rezidive bilden, dann gibt es die Möglichkeit, einen sogenannten Chelatbinder zu geben. Das ist Theobromin, was hierfür zugelassen ist in Europa. Das macht im Grunde das Gleiche wie der Laser bei der Endourologie. Das spaltet die SH-Gruppe und dann gibt es diese löslichen Cystein-Aminosäuren, die dann ausgeschieden werden und keine Steine bilden. Und das
Und
erfordert aber, ja?
es riecht, glaube ich, auch dann nicht.
Das riecht dann nicht, nee, also man zündet es an oder so vielleicht.
Hm.
Nee, ist wirklich ganz wichtig, dass die Patienten gesehen werden und jetzt, sag mal, ist ja die Steinerkrankungen, das Brot- und Buttergeschäft vieler Urologen, auch der Praxen. Aber die Zystinurie-Patienten sind so selten, dass ich schon immer anrege, dass man die auch ins Zentrum schickt. Es ist auch einfach für die Compliance hilfreich, wenn die regelmäßig gesehen werden. Und es ist immer die Frage, was muss man an Diagnostik machen? Genetik kann man machen, hilft einem aber nicht weiter, weil es im Grunde keinen Einfluss hat auf die Therapie. Urinausscheidung des Zysteins kann man machen, ist gar nicht einfach, das richtig zu bestimmen. Also die Routinelabore können das nicht. Ich mache es deswegen nicht routinemäßig, aber die ab und zu mal einen Sammelurin machen zu lassen, ist schon mal nicht so schlecht. Da sieht man wenigstens, was die trinken. Ne? Wenn die dann mit 800 Milliliter kommen, weiß man auch schon wieder, wo es hängt. Also da muss man pragmatisch sein. Ich habe vielleicht kleine Werbung am DGU am Freitag ein kleines Symposium mit einer Nephrologin aus Leipzig, wo es um die Zystinurie geht. Und mit ihr habe ich vor ein paar Tagen auch einen Teams-Call gehabt, um das vorzubereiten. Und da ist natürlich, die Nephrologen haben so einen anderen Approach, da ist die Genetik natürlich sehr wichtig. Wir Urologen sind ja eher die Pragmatiker und überlegen, was bringt uns der Aufwand? Und also wie gesagt, ich mache das nicht routinemäßig, aber man kann es ganz gut diskutieren. Und gerade bei so einer Erkrankung, die ja dann, sagen wir, auch internistische Komplikationen hervorruft. Also sie wird da einen Fall vorstellen mit einem Patienten, der am Ende dann nierentransplantiert wurde. Kann man ja auch pragmatisch sagen, ist dann die Heilung, aber ist natürlich auch kein geiler Verlauf.
Nee,
Das ist
du,
schon
und
interessant, wenn man
ich
sich da auch
möchte,
mit den Nephrologen austauscht.
auch vielleicht nochmal sagen, also was ich hier wirklich definitiv mitnehme, und das möchte ich auch, glaube ich, nochmal so als in den Raum stellen, also das Rezidiv eines Steines wird ja häufig so von, wenn ich das mal so sagen darf, von Operateuren, so, ja gut, dann machen wir ihn halt wieder weg. So, ne? Und ich glaube, in Zeiten von Miniaturendoskopen, Einmalgeräten, Laser, was weiß ich. Das ist ja, also ich weiß noch, wie die UAS aussah, als ich angefangen habe vor 25 Jahren mittlerweile. Das ist ja schon alles viel, viel besser, einfacher, verlässlicher, sicherer geworden. Aber der Aspekt der renalen Schädigung auf Dauer für diese ja häufig jungen Patienten, die dann in eine lange Steingeschichte reingehen, das wird, glaube ich, total unterschätzt in unserer Fachgruppe. Und da ist vielleicht ganz gut, die Internisten so ein bisschen als Aufwecker mal zu haben, die nochmal diese Perspektive aufzeigen. Ne? Denn na klar kann man sagen, ja komm, machen wir halt schon wieder eine UAS, aber so, und vielleicht auch in der Aufklärung der Patienten, was ja die Aufgabe von uns im Alltag in den Sprechstunden dann sein wird, also nicht nur für die Compliance Werbung zu machen, nach dem Motto, dann kriegst du weniger Rezidive, sondern auch dann verhindern wir eine Niereninsuffizienz à la longue. Ne? Das ist schon, finde ich, ein
Ja,
neuer Aspekt für mich so ein
es ist immer
bisschen.
so ein
Ne?
bisschen das Schwierige natürlich, dass die rein sprechende Medizin ist ja schlecht vergütet. Und gerade, also das ist, gilt für die Praxen natürlich, gilt aber auch für uns in den Kliniken, weil man natürlich auch busy ist mit anderen Dingen. Aber es ist schon eher die Regel als die Ausnahme, dass ein Patient mit vielen Steinrezidiven, man mit dem dann nach einer OP nachmittags auf der Visite spricht und eben so ein bisschen so den großen Bogen erklärt. Nicht nur bei der Zystinurie, aber auch, dann gucken die einen oft mit großen Augen an und sagen, hat mir noch niemand erzählt bisher. Ob sie es dann befolgen, ist immer noch mal ein anderes Thema, aber zumindest muss man sie ja mal darüber aufklären.
Thomas, haben wir noch was vergessen? Ich glaube, wir haben das ganz gut hier umfassend behandelt, das Thema. Ich fand, es war ein schöner Aufbau, schöne Ergänzung zu den anderen beiden Folgen, die Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, bitte auch gerne nochmal anhören mit Dr. Straub und Dr. Westphal. Und ich würde mal sagen, Thomas, das war eine wunderbare Sache, sehr kompakt, und ich glaube, wir belassen es dabei, oder? Möchtest du noch was, irgendein i-Tüpfelchen?
Gibt ja nächste Woche in Leipzig und TGU viele Möglichkeiten für i-Tüpfelchen.
Sehr gut. Und im Übrigen, um das mal zu sagen an dieser Stelle, ich weiß gar nicht, ob das allen bekannt ist, es wird ja ein Großteil der Beiträge, also viele, die diesen Podcast hören, der vor dem DGU wahrscheinlich rauskommt, werden es verpasst haben zu dem Zeitpunkt, aber man kann das ja über DGU on Demand auch nachhören und vielleicht ja auch eure Session, wo du mit der Nephrologin über Zystinurie sprichst. Und damit herzlichen Dank, lieber Thomas, meine Damen und Herren, danke fürs Zuhören. Schalten Sie gerne auch wieder bei den anderen Folgen ein. Dir, lieber Thomas, herzliche Grüße nach Sindelfingen, und Ihnen, meine Damen und Herren, alles Gute und bis zum nächsten Mal.
Urologisch, der Podcast von UroTube mit freundlicher Unterstützung der Desitin Arzneimittel GmbH.